Willkommen zum Autoalpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge möchte ich das Buch Geheimprogramm Bienenstich aus der Reihe TRM besprechen. Es ist der erste Band der insgesamt achtteiligen Buchreihe, von der ja 5 Bände in Deutschland erschienen sind. Das Buch stammt aus dem Jahr 1985. Auf dem Titelbild sehen wir, entsprechend dem Titel, eine sehr große Biene. Der Klappentext spricht davon, dass im Computercamp, das TRM besuchen, etwas Mysteriöses vor sich geht. Programme tun nicht, was sie tun sollen. Es droht Gefahr aus der Luft. Wer ist für das Verschwinden des Wissenschaftlers verantwortlich? Und es ist die Rede von einer Verschwörung. Der Handlungszeitraum des Buches umfasst einige Tage. Kapitel 1 startet damit: Es ist Sommer und TRM sind in einem Computerferiencamp. In dem Camp gibt es aber nicht nur Computerkurse, sondern auch Sportaktivitäten, teilweise sogar verpflichtend. Es gibt, wie beschrieben wird, immer eine Morgengymnastik, an der jeder teilnehmen muss. Rick war im Vorjahr bereits in so einem Camp, das hat ihm gut gefallen, und hat seine Freunde überredet, das auch mal auszuprobieren. Tom allerdings hat Heimweh. Die beiden Jungs gehen an den See und wollen Windsurfen. Als Tom und Rick so über den See surfen, sehen sie einen Adler hoch am Himmel kreisen. Das beobachten sie, denn das ist ja ungewöhnlich. Doch plötzlich geht der Adler in Sturzflug über, auf Rick zu, der hechtet voller Angst ins Wasser. Der Mast seines Segels ist gebrochen. Der Adler wieder zurück am Himmel, kreist nochmal, dann nimmt er Tom ins Visier und fliegt direkt durch dessen Segel. Es ist jetzt hier unklar, handelt es sich um ein lebendes Tier oder ist das ein mechanisches Gerät? Plötzlich hören die beiden Schiffbrüchigen ein Luftkissenboot vorbeirasen. Es fährt zu der Stelle, an der der Adler in den See gestürzt ist. Auf dem Boot sind zwei Männer in orangefarbenen Taucheranzügen, so wie es aussieht. Einer taucht und birgt den Adler, der ist über 2 Meter groß. Danach braust das Boot einfach weg, ohne sich um Tom und Rick zu kümmern. Den beiden Jungs bleibt nur übrig, zurück zum Feriencamp zu paddeln. Und als sie ankommen, wundern sie sich, wo der Sportwart ist. Sie waren zwar über 2 Meilen auf den See hinausgefahren, hatten aber doch gedacht, dass der Sportwart sie sieht und merkt, dass sie in einer Notlage sind. Sie verstauen die Bretter und gehen zurück zum Camp. Unterwegs sehen sie einen orangefarbenen Taucheranzug auf einer Leine zum Trocknen. Da stellt sich für die beiden Jungs natürlich die Frage, was hat das Camp mit diesen Männern auf dem Luftkissenboot zu tun? Als die beiden Jungs im Ferienlager ankommen, haben sie noch Glück im Unglück. Tom wollte eigentlich an einem Programmierseminar teilnehmen. Das musste aber abgebrochen werden, da es einen Spannungsabfall im Ferienlager gegeben hat. Das Seminar soll am Abend nachgeholt werden. Die beiden gehen zur Campdirektorin, Miss Keelock, und teilen ihr den Vorfall vom See mit. Diese glaubt aber nicht an diesen ominösen Adler und hält das Ganze für eine Ausrede der Jungs, weil die Boards nun mal jetzt kaputt sind. Die Jungs gehen zu Charlie, der nun endlich wieder am Seeufer aufgetaucht ist, aber auch er hält die ganze Geschichte von dem Adler für Unsinn, obwohl einige andere Camp-Teilnehmer ebenfalls einen riesigen Vogel am Himmel gesehen haben wollen. Als Tom dann nach Tauchmöglichkeiten im Camp fragt, wiegelt Charlie ab, sagt, es gäbe hier gar keine Taucheranzüge. Aber wir wissen ja schon, das kann eigentlich nicht wahr sein, denn die orangefarbenen Tauchanzüge hingen ja in der Nähe des Bootshauses. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen vor. Beim Essen erzählt Rick dann noch, er habe erfahren, dass der vorherige Campleiter ertrunken ist, vielleicht sogar ermordet. Und das könnte dieser verschwundene Wissenschaftler sein, von dem die Rede auf dem Klappentext war. Im nächsten Kapitel sind wir nun am Abend. Alle Jugendlichen im Camp nehmen am Programmierseminar teil. Das ist im Buch sehr technisch beschrieben, das hat mir gut gefallen. Sie machen im Wesentlichen Gruppenarbeit an verschiedenen Computern. Jede Gruppe bekommt eine Diskette und soll das dortige Programm analysieren. TRM, die zufälligerweise eine eigene Gruppe bilden, bekommen ein Programm, das zur Fehlersuche von anderen Programmen eingesetzt werden kann. Es ist die Rede von Haltepunkten und solchen Dingen. Tom wendet hier nun eine Methodik an, die in der Informatik oft angewendet wird, die Selbstreferenzierung. Er möchte nämlich herausfinden, was passiert, wenn er das Fehlersuchprogramm auf sich selbst anwendet. Derweil geht Rick durch den Saal und schaut sich an, was die anderen Gruppen so machen. Eine Gruppe hat ein sehr interessantes Programm. Es handelt von der Aerodynamik von Honigbienen und man sieht hochauflösende Grafiksimulationen von Schwärmen auf dem Monitor. Der Seminarleiter, Dr. Viktor Einskram, teilt aber mit, das seien gar nicht die eigentlichen Schulungsdisketten, die kämen erst später, dass das seien Disketten der Campverwaltung. Und in der Tat, kurz nach Seminarbeginn kommt Miss Keelock herein und lässt diese Disketten sofort wieder einsammeln und teilt andere Disketten aus. Diese finden die Kinder aber total langweilig, das sei nur etwas für Anfänger. Als Tom und Rick eine Pause machen und kurz vor dem Elektronikschuppen, das ist das Gebäude, in dem das Seminar stattfindet, sich aufhalten, sehen Sie, wie ein Mann ankommt, den Sie am Nachmittag schon mal gesehen haben. Er verschwindet im Bürogebäude von Miss Keelock und kommt kurze Zeit später wieder raus. Als die Jungs durch das Fenster ins Bürogebäude schauen, sehen sie die Camp-Direktorin beim Hantieren mit Minidisketten und irgendwelchen Computerchipkästen. Sie können sich da aber keinen Reim drauf machen. Charlie erwischt die beiden beim Spionieren, aber Miss Keelock tut das ab und schickt sie einfach nur in ihre Blockhütte zurück. An dieser hängt aber eine Warnung mit den Worten: Hütet euch vor dem Stahladler. Damit ist wohl der Adler am Himmel gemeint und wir wissen jetzt, das war kein echtes Tier. Die Hütte sieht auch durchwühlt aus, aber es war kein Einbrecher da, es war nur ein kleiner Waschbär, den sie mit Keksen aus der Hütte locken. Noch später am Abend gibt es ein Lagerfeuer am See und Fred, der mit Tom und Rick zusammen in einer Hütte wohnt, erzählt eine Gruselgeschichte von einem Seeadler, der in Vollmondnächten kommt, über dem See kreist und das sei die Seele eines Verstorbenen. Weit interessanter ist aber die Tatsachengeschichte. Denn der frühere Campleiter, ein Wissenschaftler namens Lucas Wynn, sei urplötzlich verschwunden. Freds Familie käme schon länger zu diesem Camp. Damals wurden nur einzelne Hütten vermietet. Und als Lucas Wynn seine Forschungsergebnisse, er beschäftigte sich mit Mini-Flugzeugen, Freds Vater zeigen wollte, kam er nie zurück. Man fand nur Kleidungsstücke am Seeufer und hat vermutet, er sei ertrunken. Um aber diese Geisterstimmung zu vertreiben, singen jetzt alle fröhliche Lieder, bis plötzlich ein paar Kinder aufschreien. Es gibt einen Schatten am Himmel, da scheint wohl wirklich ein Adler wieder zu kreisen. Und plötzlich schreit auch Mona. Mona war kurz vorher vom Lagerfeuer weggegangen und sie behauptet, als Tom und Rick jetzt zu ihr kommen, sie sei von Bienen angegriffen worden. Aber es ist nachts und man kann nirgendwo etwas sehen. Charlie kommt auch herbeigelaufen, aber sie redet sich heraus. Sie hätte sich einfach nur erschrocken. Irgendwie traut Mona Charlie nicht. Am Folgetag teilen sich THM auf. Tom nimmt am Seminar zur Struktur von Mikroschaltungen teil. Ein nettes Detail darin war, er zeichnet etwas mit einem Laserstift auf eine lichtempfindliche Folie. Und das hat mich mal wieder an meinen ersten Computer, den Schneider, erinnert. Ich hatte dort so etwas Ähnliches. Es nannte sich Lightpen und damit konnte man auf dem Monitor zeichnen. Allerdings auf eine inverse Art. Der Monitor hat nicht irgendwie gemerkt, dass der Lightpen über ihn fährt, sondern es war umgekehrt. Die damaligen Monitore waren Röhrenmonitore. Es gab einen Kathodenstrahl. Das Bild wurde 50 Mal oder so in der Sekunde erneuert. Und zwar immer von derselben Stelle aus. Das heißt, nach so und so vielen Millisekunden wusste man genau, wo sich der Kathodenstrahl auf dem Bildschirm befindet. Wenn nun der Lightpen auf irgendeiner Position des Bildschirms war und gemerkt hat, da kommt jetzt der Kathodenstrahl, dann konnte man über die Zeit natürlich die Position ausrechnen. Und wenn man den Lightpen bewegt hat, dann konnte man durch dauerndes Ausrechnen der Position herausfinden, wie er sich bewegt und konnte damit Figuren in einem Malprogramm zeichnen. Ich fand dieses Fahren hochinteressant. Ich habe es damals auch nicht so richtig verstanden, aber es steckt einiges an Überlegung dahinter. Dr. Einskram, der auch diesen Kurs leitet, fragt Tom, warum er denn hier eigentlich dabei wäre. Er wisse doch viel zu viel für diesen Kurs. Nach dem Seminar geht Tom wieder zum See. Er möchte wieder surfen. Und dabei sieht er, wie einige Camp-Teilnehmer einen Koffer aus dem See fischen und diesen über Charlie ins Hauptbüro der Campleiterin bringen. Währenddessen nimmt Mona an einem Ernährungskurs teil. Es geht um Honig. Und sie erfährt, dass in der Nähe eine Bienenfarm existiert. Das könnte natürlich dann bedeuten, dass sie am Vorabend vielleicht wirklich von einer verirrten Biene angegriffen worden ist. Währenddessen nimmt Rick an einer großen Wanderung um den See teil. Aber die Wanderung war kein Vergnügen, denn sie wurden von einem wild gewordenen Bienenschwarm angegriffen und mussten stundenlang unter irgendwelchem Laub Deckung suchen. Dann ertönte aber plötzlich ein seltsames Summen und die Bienen drehen ab. Die Camper nutzen diese Chance und rennen zum See. Rick kann am Himmel wieder einen Adler sehen, aber dessen Flügel bewegen sich nicht. Der Adler nun nimmt wieder Kurs auf die Jugendlichen, der Bienenschwarm folgt dem Adler und die Jugendlichen tauchen voller Schrecken ins Wasser. Der Adler macht nun einige seltsame Manöver, die Bienen folgen ihm wie auf Kommando, danach dreht der Adler ab, die Bienen verschwinden mit und die Jugendlichen können zurück ins Camp gehen. Am Nachmittag bei Freizeitaktivitäten spricht Tom die Direktorin nun auf diesen ominösen Koffer an. Diese wiegelt ab, das sei nur ein Scherz gewesen, aber Tom und Mona haben den Eindruck, sie wolle etwas verbergen. Dann kommt die Gruppe von Rick zurück und erzählt von ihrem Erlebnis und THM sind sich sicher, das hat auch irgendetwas mit diesem ominösen Koffer zu tun. Nachdem sich die Aufregung gelegt hat, startet nun der Abendunterricht bei Viktor Einskram. Tom, Rick und Mona sind aber nicht ganz bei der Sache. Sie nutzen den Rechner lieber, um in der Datenbank des Landwirtschaftsministeriums nach der nahegelegenen Subacar-Bienenfarm zu suchen. Das ist auch wieder ein schönes, nettes, historisches Detail. Damals hatte man noch einzelne Computer müssen anwählen über Modem oder Akustikkoppler und können dann dort in den Rechnern suchen. Sie finden allerdings keinen Eintrag. Jedoch hat der Honigtopf, den Mona bei ihrem Ernährungskurs geschenkt bekommen hat, ein Etikett und darauf steht die Adresse. Tom macht nun etwas, was er gerne macht. Er nutzt nämlich heimlich den Computer seines Vaters. Der ist ja Inhaber einer Computerfirma. Und Tom hat sich sozusagen einen geheimen Zugang gelegt und bestellt nun über die Adresse seines Vaters eine große Menge an Honig, quasi als Ansichtsexemplar. Aber die Aufregungen des Tages sind noch nicht zu Ende. TRM sehen nämlich eine Gruppe von Betreuern, die sich mit großem Pack aufmachen, zum See zu gehen. Vivienne, eine der Betreuerinnen, erzählt TRM unter dem Siegel der Verschwiegenheit, eine Wandergruppe sei vermisst und die Betreuer sind nun auf dem Weg zu ihrem letzten bekannten Ort. Tom und Rick sehen am Seeufer, dass die Betreuer mit orangefarbenen Tauchanzügen aus Charlies Büro kommen. Das nächste Kapitel startet früh am nächsten Morgen. Tom konnte nicht richtig schlafen, steht auf, spaziert durchs Camp und da sieht er diesen roten Koffer, der aus dem See gezogen wurde. Er ist allerdings leer, er steht vor dem Bürogebäude von Miss Kilo und auf der Fensterbank liegen einige Bücher. Tom nimmt eins, vergewissert sich, dass ihn dabei niemand beobachtet hat und verschwindet sofort zurück in seine Blockhütte, um sich das Buch anzuschauen. Das Buch stammt von dem verschwundenen Wissenschaftler. Es handelt von der Züchtung einer neuen Bienenrasse. Im morgendlichen Computerseminar nutzen Tom, Rick und Mona mal wieder die Rechner, um Datenbankrecherche zu betreiben, diesmal über Lukas Wynn. Sie können herausfinden, er ist der verantwortliche Projektleiter vieler Projekte über Bienenforschung. Allerdings werden sie erwischt und Victor Einskram ist not amused. Nach dem Essen haben sich einige Veränderungen im Camp vollzogen. Charlie ist entlassen worden. Es haben sich viele darüber beschwert, dass er seinem Job als Sportwart nicht nachgeht. Außerdem sind wegen des Bienenangriffs sämtliche Wanderungen abgesagt. Und über Wasserflugzeuge kommen nun endlich die vermissten Wanderer zurück. Tom und Rick helfen Vivienne beim Ausladen des Gepäcks aus den Wasserflugzeugen und erfahren nun von ihr, dass diese orangefarbenen Anzüge keine Taucheranzüge sind, sondern Schutzanzüge vor Bienen. Später recherchiert Tom schon wieder am Rechner in irgendwelchen Datenbanken über Bienen, aber jetzt bekommt er nicht mehr dieselben Ergebnisse wie vorher. Irgendjemand hat die Datenbank also manipuliert. Im Buch ist es so, dass es sehr häufig nicht klar ist, was er jetzt genau macht, welche Datenbank er durchsuchen will. Damals musste man ja irgendwelche anderen Rechner anwählen. Hat Tom das hier jetzt immer gemacht? Hat die Camp-Verwaltung irgendwelche Disketten mit Kopien von Landwirtschaftsdatenbanken oder ähnliches? Hat jeder Rechner Zugriff auf ein gesamtes Netzwerk und irgendwo läuft ein Server? Das wird nicht exakt beschrieben. Manchmal wird gesagt, wo sich Tom einwählt, meistens aber nicht. Aber die Subacar Bienenfarm hat sich bei seinem Vater gemeldet und sie bedauert, sie verkauft keinen Honig auf dem freien Markt und man könne sie auch nicht besichtigen. Tom und Rick unterhalten sich dann noch mit den nun zurückgekehrten Wanderern. Wir erfahren aber nur Informationen, die wir eh schon haben. Auch sie haben irgendein großes Tier am Himmel gesehen und es war auch die Rede von einem Luftkissenboot. Tom blättert wieder in dem Buch von Lukas Wynn über die Bienenzüchtung. Er erfährt nun, dass Wynn eine super Bienenrasse züchten wollte, die resistent sei gegen alle Insektenvertilgungsmittel. Außerdem hat er sich mit der Flugtechnik der Bienen beschäftigt. Und es ist die Rede von einem ominösen Leitstrahl, den die Bienen folgen. Den wollte er wohl kopieren. Spät am Abend beobachten Tom und Rick dann wieder den Mann, der schon mehrfach im Camp war. Diesmal geht er wieder ins Bürogebäude von Kate Keelog. Und die beiden umarmen sich. Die scheinen sich also näher zu kennen. Kurze Zeit darauf verschwindet der Mann wieder, aber er nimmt den roten Koffer mit. Tom und Rick surfen am nächsten Morgen ganz früh zu der Hügelkette, auf der die vermissten Wanderer gefunden worden sind. Sie haben in der Nacht zuvor die Surfbretter außerhalb des Bootsschuppens schon versteckt, ist also alles vorbereitet. Sie haben die Mitbewohner ihrer Hütte eingeweiht. Diese sollen Mona einen Zettel geben, damit sich die Schwester von Rick keine Sorgen macht, wenn die Jungs den ganzen Tag im Camp nicht zu finden sind. Nach ein paar Stunden Surfen kommen sie an, klettern durch den Wald und stehen plötzlich vor einer Reihe von Gebäuden. Diese haben seltsamerweise ein Tarnnetz über sich, sodass man sie beispielsweise mit dem Fernglas von einer noch höheren Hügelkette aus gar nicht erkennen kann. Tom und Rick beobachten zwei Männer, die wieder Bienenschutzanzüge tragen. Einer hat den Stahladler in der Hand. Plötzlich kommen Millionen Bienen aus einem Gebäude, schwirren zuerst chaotisch durcheinander. Dann steigt der Stahladler auf und die Bienenwolke organisiert sich und folgt dem Adler. Dann kommt noch ein dritter Mann hinzu und wir erfahren, zwei der drei Männer sind Tom und Rick schon bekannt. Das eine ist nämlich Charlie und das andere ist der Mann, der schon oft bei Miss Keelock war. Der dritte scheint ein Gefangener zu sein. Tom und Rick können dann mit ihrem Infrarotfernglas in Laborgebäude hineinschauen und können beobachten, wie dieser Mann einige chemische Versuche durchführt. Dann kommt der Mann aus diesem Labor heraus. Er hat ein Gefäß in der Hand, da ist eine besonders große Biene drin. Die schwirrt in der Luft rum. Der Mann wirft ein schwarzes Knäuel irgendetwas in die Luft. Die Biene fängt es auf, sinkt langsam runter und krabbelt freiwillig wieder zurück in ihr Behältnis. Den Jungs ist klar, der Mann hat also irgendetwas erfunden, was ihm erlaubt, Bienen sozusagen zu dressieren. Die große Bienenwolke kommt nun auch zurück und mit ihr der Stahladler, der per Funk ferngesteuert wurde. Danach machen sich die Jungs auf den Rückweg. Am Abend erzählt Mona den Jungs, dass im Camp weitere Veränderungen vorgenommen wurden. 8 Betreuer wurden entlassen. Die Kinder können einen Streit zwischen Miss Keelock und Victor Einskram, der auch entlassen worden ist, belauschen. Einskram beschwert sich, ihm sei nicht klar gewesen, dass, nachdem er den Lehrvertrag unterschrieben hat, er auch Forschungsarbeiten für ein Privatunternehmen habe durchführen sollen. Tom und Rick weihen nun ihre Hüttenbewohner ebenfalls ein, geben ihnen das Buch von Vin. Und Tom fragt auch Fred, der Lukas Vin kannte, ob dieser denn eine Brille und einen Bart habe. Aber Fred verneint. Tom scheint hier also zu glauben, dass der Gefangene, den er und Rick im Wald gesehen haben, die Gebäude, die sie dort gefunden haben, waren nämlich die Superkarbinenfarm, dass dieser Gefangene möglicherweise Lukas Vin gewesen ist und der Wissenschaftler gar nicht tot sei. Abends am Lagerfeuer erzählt Fred wieder eine Gruselgeschichte. Die Kinder hören ein Geräusch, denken zuerst, das sei von Fred arrangiert worden, aber dann kommt plötzlich ein Monster und trampelt auf dem Lagerfeuer rum. Die Kinder haben Angst und rennen schreiend weg. Im nächsten Kapitel sind wir am nächsten Morgen und Miss Keelock erklärt, dieses Monster sei ein Scherz von Charlie gewesen. Das mache er immer, um neue Camp-Teilnehmer zu erschrecken. Sie tut das sehr lapidar ab. Tom und Rick allerdings glauben nicht, dass das die ganze Erklärung war. Sie haben ja auch die Beschwichtigungsversuche von Miss Keelock wegen des Koffers nicht geglaubt. Charlie fährt nun die entlassenen Betreuer in die Stadt. Er scheint also dann doch wieder da zu arbeiten. Die Betreuer sind allerdings gar nicht so traurig, denn obwohl sie ihren Job verloren haben, kriegen sie trotzdem die volle Bezahlung. Auch Victor Einskram ist nicht mehr Lehrkraft, allerdings ist er nicht im Bus. Laut Miss Keelock hat er das Lager schon ganz früh am Morgen verlassen. Auch das glaubt Tom nicht, denn der einzige Weg aus dem Feriencamp raus geht an seiner Blockhütte vorbei und einen Wagen hätte er wohl gehört. Dann gibt es wieder Datenbankrecherchen über Luftkissenboote und Inventarlisten. Die Superkarbinenfarm hat sich wieder gemeldet und erklärt nun, es sei alles ein Irrtum gewesen. Kleine Gruppe könnten sie doch besuchen. Dann kommt Mona vorbei und erzählt Tom und Rick, sie fahren nach Hause. Miss Keelock hat allen Camp-Teilnehmern freigestellt, sie könnten das Camp verlassen und würden den Restbetrag gut geschrieben bekommen. Das sei sozusagen ein Entgegenkommen wegen der seltsamen Ereignisse in der letzten Zeit. Miss Keelock scheint also hier alle Leute besänftigen zu wollen. Mona hofft nun insgeheim, dass Tom vielleicht mit ihr zurückfahren will. Sie ist ja in Tom verschossen, aber Tom merkt das alles nicht. Tom und Rick durchsuchen nun den Schreibtisch von Victor Einskram und einige Diskettenschränke und sie können noch ein paar Überbleibsel finden, unter anderem auch eine kleine Platte mit der Aufschrift Mini-Mikroschaltungen und die können sie schnell noch verstecken, bevor Miss Keelock reinkommt und die ganzen Dinge an sich nimmt. Tom allerdings solle zu Miss Keelock kommen, sie hat ihn darum gebeten. Er kann sich nicht erklären, was die Campleiterin von ihm will, aber es ist nichts Schlimmes. Sie offeriert ihm nämlich den Posten eines Seminarleiters. Der neue Computerkursleiter könne erst in 5 Tagen kommen und weil Victor Einskram sehr von Tom überzeugt war und Tom auch einige gute Empfehlungsschreiben beigelegt hat, wahrscheinlich bei seiner Bewerbung zur Teilnahme am Computercamp, hat Miss Keelock gemeint, wäre er der perfekte Ersatz. Tom wittert nun seine Chance, er sagt zu, sagt aber auch, er müsse noch kurz nach Hause, könne erst morgen das Seminar leiten, er müsse noch einige Dinge holen. Also soll Tom mit dem Bus und den Camp-Teilnehmern, die das Camp verlassen wollen, zurück nach Stanton fahren. Das kommt Tom sehr zu Pass, denn in seiner Werkstatt, die er sich ja von seinem eigenen Geld eingerichtet hat, hat er ein altes Laufwerk, bei dem er noch diese Platte, die sie in Victor 1 Gramm des Kettenschrank gefunden haben, abspielen kann. Im nächsten Kapitel fahren also Tom und Mona zurück nach Stanton. Mona gesteht Tom nun auch, dass sie ihn mag, aber er kann mit dieser Äußerung nicht wirklich etwas anfangen. Er überspielt das. Vom Erzähler erhalten wir noch den netten Hinweis, dass Stanton vor 10 Jahren, es ist die Rede von den 1970ern, noch ein kleines Dorf mit viel Landwirtschaft gewesen sei. Die erzählte Zeit im Buch ist also in etwa die Gegenwart der damaligen Zeit, als das Buch erschienen ist. In seiner Werkstatt schaut sich Tom die Diskette sofort an. Er findet einen Eintrag, es geht wohl wieder um Datenbanken, einen Eintrag, der sich mit Insektenkunde und Lukas Wind beschäftigt. Und das macht den Jungen natürlich stutzig. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Viktor Einskram, dem Programmierleiter im Camp, und dem verschwundenen Wissenschaftler. Toms Vater kommt nach Hause, weist seinen Sohn zuerst mal zurecht, denn natürlich hat er gemerkt, dass Tom den Rechner seines Vaters heimlich benutzt hat. Tom erzählt ihm dann aber die ganze Geschichte und der Vater will ihm natürlich helfen. Sie finden heraus, der Besitzer der Superkabinenform ist ein Mann namens Charles, also wahrscheinlich Charlie, der Sportwart. Dann findet Tom noch ein Foto von einer Todesanzeige von Lukas Wynn. Und das Bild sieht exakt so aus wie der Gefangene aus der Bienenfarm, den sie gesehen haben, ohne Brille und ohne Bart. Aber jetzt ist klar, Lukas Wynn ist der Gefangene und der Wissenschaftler ist nicht tot. Währenddessen im Ferienlager macht Rick einen Alleingang. Er fährt wieder zu der Superkabinenfarm, nimmt sich einen orangefarbenen Schutzanzug mit und bricht dort in verschiedene Gebäude ein. Er findet ein Rasterelektronenmikroskop und darunter liegt eine Biene und er sieht Biochips. Und damit ist auch klar, wie die Biene gesteuert wird, nämlich über Funk. Steuerchips für Bienen interessieren mich persönlich jetzt nicht so sehr. Was allerdings in dieselbe Richtung geht, sind Netzhautimplantate, was ja auch Neuroprothesen sind, da das Auge ja eine Außenstelle des Hirns ist. Und da gibt es heute schon sehr gut funktionierende Exemplare. In der Regel ist es so, dass eine externe Kamera ein Bild aufnimmt, das vorverarbeitet, der Kontrast wird verstärkt, Linien werden verstärkt, eventuell werden auch Objekte, die besonders interessant sind, hervorgehoben. Dann wird ein Graustufenbild daraus gemacht und das wird in der Regel drahtlos per Funk beispielsweise ins Auge gesendet. Dort ist ein Empfänger und das Hauptgerät ein Elektrodenarray, sagen wir mal 20 auf 20 Elektroden, also ein grob gerastertes Bild. Diese Elektroden sitzen nun an der Netzhaut und erregen das um sie liegende Nervengewebe. Das führt nun dazu, dass der Sehnerv ein Signal ans Gehirn sendet und ein Seheindruck entsteht. Nicht so wie normales physiologisches Sehen. Die Menschen, die ein solches Implantat tragen, müssen also das Sehen neu lernen. Aber, soweit ich gelesen habe, ist es schon so weit, dass man große Buchstaben lesen kann, dass man Objekte unterscheiden kann und dass sogar Farbeindrücke, zumindest in Graustufen, möglich sind. Damit das Ganze funktioniert, braucht man natürlich einen funktionierenden Sehnerv. In der Regel wird es verwendet bei Erkrankungen, die meist die Zellen betreffen, die jetzt effektiv das Licht wahrnehmen, die Photorezeptoren in der menschlichen Netzhaut. Grob unterscheidet man zwei Stellen, an denen diese Netzhautimplantate positioniert werden können. Man kann sie, ich sage es jetzt mal, ganz außen hinsetzen, also quasi dort, wo schon die Verarbeitung stattgefunden hat. Die menschliche Netzhaut besteht aus mehreren Schichten. Nach der Lichtaufnahmeschicht, der Photorezeptorschicht, gibt es einige Vorverarbeitungsschritte. Zum Beispiel wird da auch der Kontrast verstärkt. Es werden Bewegungen detektiert, sodass schon verarbeitete Informationen ins Gehirn kommen. Man kann nur das Netzhautimplantat so positionieren, dass es im Wesentlichen die Verarbeitungszellen reizt. Oder man kann es, das wäre natürlich der erste Gedanke, bei einer Krankheit, die zum Beispiel nur die Photorezeptorzellen betrifft, dass man es dort positioniert, wo eben diese sitzen, sodass die ganze Vorverarbeitung noch von der menschlichen Netzhaut stattfindet. Beides hat Vor- oder Nachteile. Was auch möglich ist, ist, dass man so eine Art künstliche Netzhaut macht, zumindest die Photorezeptorschicht, und dass diese zum Beispiel einfach nur das Licht aufnehmen, das durchs Auge sowieso reinfällt. In dem Fall würde also zum Beispiel die Verstärkung wegfallen. Oder man hat eine Photorezeptorschicht, die aus Fotodioden besteht, und die das ganze Signal noch verstärkt. In der Regel sprechen wir bei diesen Bildern aber wirklich von grob gerasterten Bildern im Bereich von wenigen hundert bis ein paar tausend Dioden bzw. Elektroden. Mehr ist meines Wissens im Moment noch nicht in der Erprobung. Auf der anderen Seite, und das hat jetzt nichts mit Biochips zu tun, aber ich finde es sehr interessant, dass man einen komplett anderen Ansatz auch fahren kann, gibt es natürlich auch biologische Methoden, hier zum Beispiel die Gentherapie. Man muss dazu natürlich die genaue Krankheitsursache kennen. Und wenn man Glück hat, ist es eine monogenetische Erkrankung. Es gibt eine zugelassene Gentherapie in der EU. Dabei handelt es sich um einen Enzymdefekt, der beim Recycling des Vitamin A's eine Rolle spielt. Ein Vitamin A-Derivat ist im Wesentlichen der Molekülteil, der das Licht absorbiert, seine Form ändert. Das merkt die Photorezeptorzelle und danach beginnt die Weiterverarbeitung. Dieses umgefaltete Vitamin A-Derivat muss natürlich dann wieder zurück in seine normale Form gebracht werden. Und dieses Recycling wird von einigen Enzymen durchgeführt. Wenn nun bei einer Erkrankung dieses Enzym mutiert ist, kann es eine Funktion irgendwann nicht mehr ausführen und die Lichtsensitivität sinkt. Es ist jetzt so, dass es da eine Erkrankung gibt, bei der, wenn man jetzt zusätzlich noch das korrekte Enzym produziert, die Zelle hätte also das defekte und das korrekte, dann würde das ausreichen, um das Vitamin A wieder zu recyceln. Und das lässt sich nun mit einer Gentherapie in Angriff nehmen. Als Patient erhält man also eine Reihe von Viren in eine bestimmte Position unter die Netzhaut gespritzt. Die befallen, wie man sagen könnte, die Photorezeptorzellen, können sich selbst natürlich nicht vermehren und haben die Bauanleitung für das richtige Enzym. Und da man nun mehrere Eisen im Feuer hat, die so konträre Ansätze fahren, besteht eine große Chance, dass es zumindest in einem davon einen großen Fortschritt geben wird. Zurück in der Geschichte nimmt nun Rick die Bienenkönigin, die er gefunden hat. Er schleicht sich aus der Bienenfarm raus, er wähnt sich in Sicherheit. Allerdings ist es eine trügerische Sicherheit, denn kurze Zeit später kommt der Stahladler, bringt sein Surfboard wieder zum Kentern. Danach kommt das Luftkissenboot mit Charlie. Er wird aufgesammelt, zurück in die Bienenfarm gebracht und ist nun ebenfalls dort gefangen. Insgesamt hat die Bienenfarm nun also 3 Gefangene. Denn in dem Gebäude, in dem Rick eingesperrt wird, ist nicht nur Lukas Wynn, was wir jetzt schon wissen, sondern auch Viktor Einskram. Am nächsten Tag sind Tom und Mona in der Bentarder Korn, also der Firma von Toms Vater. Die Szene am Anfang hat mich erinnert an den Film Wargames, wo David und Jennifer ja auch vor einem Computer sitzen und sich gegenseitig fragen, was wollen wir jetzt machen? Es wird wieder in Datenbank recherchiert. Die einzige wichtige Information ist, dass das Luftkissenboot gekauft wurde von einem Karl Keelock. Der könnte ja verwandt sein mit der Camp-Direktorin Miss Kate Keelock. Dann nutzt Tom ein magisches Gerät oder ein Programm. Er nennt es den Descrampler. Der überprüft Daten, die sie gefunden haben, auf der Mini-Mikro-Schaltungsdiskette und findet heraus, dass in den Daten noch geheime Daten enthalten sind. Und das sind Konstruktionsunterlagen für einen Chip. Wie das nun funktionieren soll, ist mir völlig unklar, wie Tom auf die Idee kommt, dass da etwas versteckt sein sollte in diesen Auflistungen von irgendwelchen Inventarnummern. Wie er dann herausfindet, dass da geheime Daten sind, wie er weiß, was der Schlüssel zur Entschlüsselung ist, das bleibt völlig in der Schwebe. Wenn er vermutet, dass es Text ist, könnte ich es mir zumindest noch insofern so erklären, dass er einfach irgendwelche Verschlüsselungscodes anwendet, Cäsar-Code plus 1, minus 1 oder was auch immer, und beim Ergebnis guckt, ob da irgendwelche sinnvollen englischen Worte von einer gewissen Länge drin sind. Aber wie er jetzt an diese Konstruktionsanweisungen kommt, das wird überhaupt nicht erklärt. Mit diesen Anweisungen geht Tom nun in den Fertigungsbereich der Bentarder Korn, gibt diese Konstruktionsanweisungen einem Techniker und in einem Gerät namens Replikator wird nun ein Mikrochip hergestellt. Und die Konstruktionsunterlagen sind so genau, dass man auch weiß, dass das Ganze in ein Kästchen kommen muss. Das heißt, es sieht im Moment aus wie eine Fernsteuerung. Denn es bekommt auch noch eine, wie er sagt, Mikrowellenantenne. Zu Hause programmiert Tom nun eine Telepostnachricht an die Polizei, allerdings mit einer 5-stündigen Zeitverzögerung. Danach fahren er und Mona ins Ferienlager, denn Mona hat sich entschieden, jetzt wegen des Geheimnisses doch wieder zurück mitzukommen. Währenddessen auf der Bienenfarm findet ein weiterer Versuch statt. Diesmal wird die Bienenwolke vorab mit einem chemischen Pulver imprägniert. Dann wird wieder der Stahladler freigelassen und sie folgt hinterher. Der Adler landet und jetzt wird die Bienenkönigin freigelassen und jetzt folgen die Bienen ihrer Königin. Ich habe mir das dann so zusammengereimt, dass die Versuche zweistufig durchgeführt wurden. Zuerst haben wir diesen Stahladler, der dazu dient, um eine Bienenwolke zu steuern. Es geht also um diesen ominösen Leitstrahl. Und nachdem dieses Verfahren funktioniert, hat man nun versucht, ob man das Ganze mit einer Biochip-gesteuerten Königin auch erreichen kann. Denn das ist natürlich viel, viel unauffälliger, wenn ein Bienenschwarm oben fliegt, als wenn da ein Adler vorne dran ist. Denn all diese Erfindungen sollen einer fremden Supermacht verkauft werden. Wir kommen also jetzt hier in die Richtung von Spionage und Landesverrat. Lukas Wynn ist da dagegen. In seiner Wut reißt er sich seinen Schutzanzug vom Kopf, ein paar Bienen stürzen sich auf und der Mann bricht bewusstlos zusammen. Dann kommt eine erzählte Auflösung. Verantwortlich für diese ganze Geschichte sind nämlich die Keeloggs. Kate und Karl sind nämlich miteinander verheiratet. Die haben vor etwa 2 Jahren den Kontakt zu Lukas Wynn gesucht und wollten seine Forschungsergebnisse haben. Hinter ihnen steht eine Organisation, und die will die Geheimnisse dann an eine fremde Macht verkaufen. Die Keeloggs haben Lukas Wynn dann entführt und seinen Tod vorgetäuscht und zur Tarnung das Feriencamp weiter betrieben. Tom und Mona sind mittlerweile wieder zurück im Ferienlager angekommen. Ein paar Camp-Teilnehmer sind noch da. Ihnen ging es nicht gut, deswegen sind sie nicht an den See gegangen. Dort hat Miss Kido eine große Versammlung anberaumt. Tom und Mona erfahren jetzt aber, dass Rick schon seit über 24 Stunden nicht mehr gesehen worden ist. Die beiden gehen ans Seeufer und zuerst bleiben sie voller Schreck stehen, denn dort liegen alle Camp-Teilnehmer total verkrümmt auf dem Boden. Sie können aber zum Glück schnell feststellen, dass die Jugendlichen nur bewusstlos sind. Tom läuft sofort zurück zum Bürogebäude, sieht dort noch, wie Kate und Charlie Aktenordner und Chipkästen in ein Auto verladen und abrausen. Er möchte natürlich Hilfe herbeirufen, aber die Telefone sind alle defekt. Das ist jetzt aber kein Problem, denn Tom hat in weiser Voraussicht Mr. Chips mitgebracht, seinen Hausroboter, und der hat eine Funkverbindung zu seinem Rechner zu Hause, ist also quasi ein frühes Handy. Die Zeitsperre für die Nachricht an die Polizei wird gelöscht und gleichzeitig wird auch Toms Vater verständigt. Währenddessen kommen am Ufer die Chem-Teilnehmer so langsam zu Bewusstsein und sie erzählen, ein Bienenschwarm hätte sie angegriffen. Dann überstürzen sich jetzt die Ereignisse. Kurze Zeit später kommen nämlich auch Wasserflugzeuge mit Polizei und Spezialeinsatzkräften und auch Toms Vater ist dabei. Dann wird es noch einmal kurz aufregend. Der Bienenschwarm kommt nämlich zurück, aber Tom hat das Fernsteuergerät, das er per Replikator in der Firma seines Vaters hergestellt hat, dabei. Und nach ein paar Testversuchen kann er feststellen, wie er die Bienenkönigin steuert. Und er steuert sie in den See hinein und der ganze Schwarm ertrinkt und ist keine Gefahr mehr. Denn das chemische Pulver, das die Bienen mit sich herumtragen, ist ein Betäubungsmittel. Im letzten Kapitel wollen die Ganoven nun mit dem Luftkissenboot abhauen, aber die Polizeiflugzeuge können sie zum Kentern bringen. Währenddessen befreit eine Spezialeinheit auf der Bienenfarm die Eingeschlossenen Rick, Viktor Einskram und Lukas Wynn. Wir erfahren dann noch, dass Viktor Einskram entführt wurde, als Charlie als Monster durch das Lagerfeuer gestapft ist. Das diente der Ablenkung. Lukas Wynn erzählt noch, er habe mit seinen Forschungen zum Bienenflug eigentlich nur eine Möglichkeit finden wollen, wie man den Flug der Bienen so steuert, dass die Bestäubung von Pflanzen effizienter stattfinden kann. Dann machen Tom, Rick, Mona und die drei Erwachsenen noch ein privates Lagerfeuer mit ein paar Steaks und Tom einen dummen Scherz. Er verkleidet nämlich Mr. Chip als Monster. Alle erschrecken sich, es gibt den Abschusslacher und die Geschichte endet. Welche Verbrechen gab es hier? Wir erfahren hier von drei Verbrechern, den beiden Kilox und Charlie. Da ist natürlich zu nennen Entführung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung. Lukas Wynn wurde ja 2 Jahre als Gefangener eingesperrt. Dasselbe passierte kurzzeitig auch mit Rick und mit Viktor Einskram. Dazu auch noch Landesverrat. Sie haben ja die Forschungsergebnisse an eine fremde Macht verkauft bzw. verkaufen wollen. Außerdem dutzendfache Körperverletzung, denn dass Miss Kilog eine Versammlung am See einberaumt hat, dient ja allein dem Zweck, um eben mit den Betäubungsmittel bestäubten Bienen die Camp-Teilnehmer außer Gefecht zu setzen. Mit diesem Verhalten haben sie auch billigend in Kauf genommen, dass zum Beispiel jemand aufgrund eines anaphylaktischen Schockes stirbt. Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich zum einen gefragt, warum haben die Kiloks, nachdem sie Wynn entführt haben, denn das Feriencamp überhaupt weitergeführt? Wäre es nicht einfacher gewesen, das Camp zu schließen? Die Bienenfarm war ja ein ganz normal eingetragener Betrieb. Es war also nicht weiter auffällig, dass dort Forschung getrieben wird. Aber die ganze Geschichte mit dem Seeadler und den Bienen, die über dem See kreisen, wenn dort Camp-Teilnehmer sind, das ist doch an Auffälligkeit nicht zu überbieten. Zumal mir auch nie klar war, warum jetzt unbedingt der Adler zum Beispiel in der Anfangsszene Tom und Ricks Surfboard zerstört haben musste. Es wäre doch viel einfacher gewesen, der Adler wäre einfach nur rumgekreist und dann hätte man gedacht, es wäre einer gewesen. In der Schlussszene beobachtet Tom ja, wie Charlie und Kate einige Akten und Chipkästen aus dem Bürogebäude im Ferienlager rausschaffen und abhauen. Da habe ich mich gefragt, warum werden denn überhaupt geheime Unterlagen über diese Forschungen, die verkauft wurden, im Ferienlager gelagert? Wäre es da nicht viel einfacher gewesen, die auf der Bienenfarm zu haben, dort, wo sonst niemand hinkommt? Und die Hauptfrage, die ich mir gestellt habe, ist, welche privaten Forschungen sollten denn die Lehrkräfte im Lager durchführen? Lukas Wynn hat doch seine Forschungen in der Bienenfarm als Gefangener durchgeführt. An was sollten also die Lehrkräfte forschen? Ist es nicht für die Verbrecher sehr gefährlich, Unbeteiligten zumindest teilweise Einblick in Forschungsaspekte zu geben, die sie selbst dann verkaufen wollen an eine fremde Macht? Mein Fazit. Wie bei THM üblich, gibt es hier einige technische Beschreibungen. Gerade die Computerexperimente, nenne ich es mal am Anfang, also die Sache mit den Haltepunkten, der Fehlersuche, der Selbstreferenzialität und auch später das Bauen im Replikator, das fand ich gut gemacht, das hat Spaß gemacht beim Lesen. Langweilig dagegen fand ich die repetitiven Datenbankrecherchen, die sehr ausführlich beschrieben sind. Insofern könnte man das Buch in gewisser Weise mit einem Suppenteller vergleichen. Der Anfang war gut, das Ende war auch gut und in der Mitte war es sehr langweilig. Es gibt darüber hinaus auch einige sehr technisch klingende Sätze. Sowas lese ich immer gerne. Ob diese in der damaligen Technik Sinn gemacht haben, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber sie erfüllen insofern ihren Zweck, als man als Leser merkt, Tom hat wirklich Ahnung vom Computer. Ein Problem, was ich mit dem Buch hatte, aber das liegt an mir, ist, dass ich es sehr schwer fand, die einzelnen Handlungsorte auseinanderzuhalten. Ich kann zwar das Buch jetzt ohne Notizen grob zusammenfassen, aber mir ist völlig unklar, wo im Camp was passiert ist. Hat Tom im Bürogebäude jetzt die Information X bekommen oder war es doch unter dem Fenster des Elektronikschuppens? Das verschwimmt bei mir alles, weil das alles unter dem Stichwort Feriencamp ist. Ich fand es dann einfacher, als sie dann zum Beispiel in Stanton waren oder auch auf der Bienenfarm oder auch das schon besprochene Buch Datenpiraten, wo es sehr klar voneinander abgetrennte Handlungsorte gibt. Aber wie gesagt, das ist ein Problem, was nur ich habe. Das kann man dem Autor ja nicht vorwerfen. In diesem Buch gibt es auch so einen kleinen Gespenster-Grusel-Aspekt. Fred mit seinen Schauergeschichten am Lagerfeuer. Das passt atmosphärisch da ganz gut rein. Ich persönlich lese sowas ungern und ich bin auch froh, dass im weiteren Verlauf der TRM-Buchreihe das keine Rolle spielt. Man merkt, dass es der erste Band einer Buchreihe ist, denn TRM gibt es quasi noch gar nicht. Sie kennen sich zwar alle, sie wohnen ja in derselben Straße. Tom und Rick hängen auch im Feriencamp sehr häufig zusammen rum, aber Mona gehört irgendwie gar nicht dazu. Persönlich lese ich jetzt erste Bände nicht gerne. Ich hab's lieber, wenn sich die Helden alle schon kennen, alle gut miteinander befreundet sind und es dann um den Fall geht. Was mir in dem Buch gefehlt hat, war am Anfang so das große Problem, das gelöst werden soll. Um nochmal auf die Datenpiraten zurückzukommen, da geht es ja um die Wahl in Ständen. Es gibt unerklärliche Ereignisse, die die Wahl bedrohen. Da war von Anfang an klar, worum geht es hier eigentlich. Hier ist es aber ein Geheimnis, was sehr lange in der Schwebe bleibt. Bis das Wort Biochips fällt, war mir jetzt hier überhaupt nicht klar, worum es eigentlich geht. Insgesamt würde ich dem Buch einen schwach neutralen Daumen geben. Und damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.